So, geht los.
Bist du gut angekommen? Kittippe,
Kittippe, Kittippe. Ich brauchte nur mal irgendwas, wo ich irgendwas hinschreiben kann.
Hast du auch was zu trinken
bei dir stehen, folg mal. Ich habe ein bisschen Tee. Ist ganz wichtig, die Einweisung. Dann hol dir mal noch was, weil das sich eklig anhört, wenn du nichts zu trinken hast, hat Moritz gesagt.
Bist du angeschnallt?
Ob ich angeschnallt bin?
Ja.
Ich habe einen Swapper, ich kann mich da nicht anschnallen. Und es ist auch nicht ungefährlich, wenn ich mich darauf anschnallen würde.
Jo. Guck mal, aber Mario hat im Hintergrund bei sich, ich glaube, es ist nicht Warhammer, aber es ist von Games Workshop die Herr der Ringe Armee. Kann das sein? Sehe ich da noch?
Nee, das ist A Song of Ice and Fire von Cool Mini or Not. Und das dort unten ist Warhammer, dann...
Was sind das? Was ist denn das für Warhammer? Ist das Age of Sigma oder ist das ganz altes Warhammer oder ist das 40k?
Das ist alles gemischt. Da unten ist auch so Sachen wie... warte mal, ich muss mich mal kurz wegziehen. Also da haben wir auch so Bold Action, das ist so Zweiter Weltkrieg. Dann haben wir da so Saga, das ist so Kreuzritter, das ist so Diorama für Age of Sigma. Ja. Und dann haben wir da noch Napoleonischer Krieg Bayern. Und das dort oben ist alles A Song of Ice and Fire.
Also ich könnte jetzt auch bei mir den Hintergrund ausmachen, aber dann könnte ich dir die ganzen Sachen umgebaut zeigen. Ja gut, aber passt. Okay, also wollen wir mal unser Intro machen, dann so ein bisschen.
Ist das nicht schon das Intro jetzt?
Findest du?
Ich finde, das ist schon ein gutes Intro. Ist es Song of Ice and Fire? Ist es dann halt hier Dingens da, George Game Martin of, oder?
Ja,
oder,
ja,
ist
Game of, ja, Game of Thrones.
Ah, da gibt es auch da Figürchen, ja. Okay. Was ist deine Lieblingsfigur?
Ich habe schon lange nicht mehr gespielt, ehrlicherweise. Aber ich finde die Riesen cool die große Speere werfen können. Also ich habe Freefolk, das ist alles Freefolk.
Ich habe gerade die Riesenkuh verstanden. Da dachte ich, wo ist denn da eine Riesenkuh? Ja. Jo. Wahrscheinlich da, wo der Riese dann halt, der hat eine Riesenkuh und die kann Speere werfen. Genau, ja, cool. Schön.
So, jetzt ganz anderes Thema, würde ich sagen. Ich glaube, wir können einfach mal in den Podcast reingehen, weil wir sind nicht hier zum Warhammer oder zum Game of Thrones Fantasy.
Warhammer.
Es ist fast das Gleiche, Aber ich würde sagen, ich fahre jetzt einfach mal das Intro ab und dann können wir loslegen.
Jo. Ach, herrlich. Hallo.
Ja, und damit herzlich willkommen zu dieser Folge kurz vorm Urlaub vom Focus on DevOps Podcast. Und ich glaube, ihr habt es schon gehört, diesmal sind Volker
dein
und ich...
Dein Urlaub.
Ja, nee, nur mein Urlaub natürlich, deswegen habe ich auch schon so die digitale Badehose an. Aber wie ihr schon vielleicht im Intro gehört habt, sind Volkmar und ich diesmal wieder nicht alleine, sondern wir haben uns einen wunderbaren Gast mitgebracht, den vielleicht den treueren Hörern unter euch schon bekannt ist. Mario. Wie geht's dir?
Hi.
Hallo Mario.
Ja, gut, ne? Wir haben ja KubeCon verpasst, weil einfach KubeCon zu wenig Zeit. Deswegen haben wir es jetzt.
Genau.
Das stimmt. Da hatten wir aber ein bisschen Ersatz mit Marvin, ne? Ich glaube, das war so das Thema und Zeit. Du bist ja sowieso bei der KubeCon immer am Rennen. Das muss man halt immer wieder feststellen, von A nach B nach C, weil da halt auch viel los ist.
Ja. Also um jetzt nochmal Marvin da gut zu tun und euch intern auch keine Querelen aufzusetzen. Marvin war da nicht ein Ersatz, sondern es hat dann einfach von der Zeit nicht hingehauen, sage ich mal so. Aber ja, genau, auf jeden Fall schön, dass du da bist. Magst du dich vielleicht nochmal kurz vorstellen für die, was du so bist und wer du bist und was du so machst, für diejenigen, die dich vielleicht nicht so gut kennen?
Ja, hi, ich bin Mario. Ich arbeite für Kubematic, bin dort ein Custom Delivery Architect. Mache aber auch relativ viel in der Open-Source-Welt und bin unter anderem aktuell einer der Co-Chairs für die Maintainer-Summits, die gerade, also für Europa und für Nordamerika. Und ich bin Co-Chair für SIG Contributor Experience in Kubernetes, also Special Interest Group.
Was sind da deine Aufgaben, wenn ich mal fragen darf? Das ist ja eine ordentliche Latte an Dingen.
Ja. Also für den Maintainer Summit, das ist quasi die Organisation vom Maintainer Summit, das Programm fertig machen, das Programm auswählen, die Talks auswählen. Der Maintainer Summit ist ein Eintages-Event, der findet einen Tag vor den Day-Zero-Events von der KubeCon statt, also quasi Day-1. für die KubeCon und da kommen so mittlerweile alle CNCF-Maintainer zusammen, also von Sandbox-Projekten, von Incubating-Projekten und von Graduated-Projekten und quatschen einfach miteinander, weil man muss sich ja auch irgendwie mal austauschen. Genau, und das muss halt auch irgendwie organisiert werden und da gibt es 3 Chairs. Da ist dann noch eine andere Co-Chair mit mir ist die Natalie Flatko und die Carina Angel, die organisieren das für dieses Jahr mit mir zusammen. Ja. Und nächstes Jahr macht das irgendjemand anders, weil sonst kriegen wir das zeitlich nicht hin.
Schön.
Das hört sich auf jeden Fall super spannend an. Magst du vielleicht auch nochmal kurz umreißen, wie bist du zum Chair von dieser SIG geworden, beziehungsweise wie sah dein Weg dahin aus? Ich glaube.
Das war jetzt Maintainer Summit Chair. Das hat erstmal nichts mit dem SIG Chair zu tun. Also im Endeffekt wurde ich gefragt von der CNCF, wir machen in Zukunft Maintainer Summits statt Contributor Summit. Mhm. Hast du irgendwie Bock, den Maintainer Summit zu organisieren? Das lief hauptsächlich über Jeffrey Sika, das ist ein Project Manager der kümmert sich eben um alle Projekte in der CNCF und Bob Killian, der kümmert sich um die Community und um die Leute bei der CNCF, also für die ganzen Projekte. Und die habe ich gefragt und weil ich halt nicht Nein sagen kann, habe ich halt Ja gesagt. Und das andere für die SIG ContributeX, das ist quasi die Special Interest Group Contributor Experience, da geht es ein bisschen so drum, also wir kümmern uns um GitHub, wir kümmern uns so ein bisschen um die Bots vom Kubernetes-Projekt, also wenn du da ein Issue aufmachst, dann fängt dir dein Bot mit dir an zu reden, wir kümmern uns um, wer ist Teil in der Kubernetes-Org, wir machen so Communications, also wir haben sozusagen den Twitter-Account, den Kubernetes-Twitter-Account, den Kubernetes-LinkedIn-Account, den Contributor-Twitter-Account, LinkedIn-Account und Blue Sky und Mastodon und machen da halt die Publizierung. Dann die letzten Sachen, die ich aktuell so ein bisschen gemacht habe, ist, wir schreiben gerade eine Usage-Policy für Gen-AI in Kubernetes selber, also was kann ich für Blogposts, Dokumentation, Social Media benutzen als Gen-AI-Tools, was erlaubt ist, in welchem Umfang, wie flaggen wir das Ganze, also so Policy-Drafting, dann habe ich das Letzte, was ich irgendwie geschrieben habe, war irgendwie eine Policy für Critical Communications, also wie verhalten wir uns, wenn irgendwelche kritische Kommunikation passieren muss, wie zum Beispiel bei Docker Shim oder solchen Deprecation-Sachen. Ja, und wie ich da reingekommen bin, ich habe halt einfach angefangen zu Kubernetes zu contributen und irgendwann wurde ich dann als Chair vorgeschlagen und dann gibt es da so eine Nominierung und das geht an die Mailinglist und die Mailinglist hat dann 7 Tage Zeit, um zu sagen, nee, danke, den wollen wir nicht. Aber die ganzen Antworten waren alle, nee, die Person wollen wir, also deswegen bin ich dann quasi Co-Chair geworden.
Olle Wetter, ja cool, das ist auf jeden Fall... Das ist ein Weg, ne? Und das ist natürlich auch, da hast du natürlich auch ordentlich zu tun.
Ich glaube,
wir hatten vorhin so mit verschiedenen Baustellen tanzen, glaube ich, schon gesprochen. Das ist wahrscheinlich das, was du meintest.
Ja, es gibt noch mehr Baustellen, aber die sind alle anders. Also unser Geschäftsführer, der Sebastian Scheele, wurde ja auch in das Governing Board gewählt von der CNCF. Also das muss man sich so vorstellen, alle Silber-Member, die in der CNCF sind, haben eine Stimme und da geht es dann darum, dass die quasi 3 Silber-Member reinwählen dürfen, die quasi alle Silber-Member repräsentieren im Governing Board. Und Sebastian wurde dann von diesen 700, da ging es dieses Jahr darum, 2 neue zu besetzen und Sebastian wurde dann von diesen 700 Silber-Membern eben als einer von den da reingewählt und ich bin dann sein Alternate geworden. Also wenn Sebastian nicht kann, dann bin ich eben mit dabei, aber das heißt, ich kriege halt auch so ein bisschen die Governing Board Sitzung mit von der CNCF. Da hat man auch so ein paar Einblicke, die ganz praktisch sind.
Spannend, sehr demokratisch. Wie lange ist man an dieser Position? Wann wird man wiedergewählt oder nicht?
2 Jahre, also alle 2 Jahre und Sitze werden asynchron gewählt.
Ja.
Also du hast sozusagen 2 wurden dieses Jahr gewählt, einer wird nächstes, also ein Sitz wird nächstes Jahr gewählt, 2 Sitze wurden dieses Jahr gewählt. Das ist ähnlich wie bei der für das TOC, also das Technical Oversight Committee, da läuft das ähnlich. Da gibt es dann verschiedene Organe, die da wählen dürfen. Also zum Beispiel das Governing Board darf, ich glaube, 4 oder 5 Seats besetzen vom Technical Oversight Committee. Dann die TAPs dürfen, also die Technical Advisory Groups oder Boards dürfen auch nochmal irgendwie Leute reinwählen, und das steht aber alles dokumentiert. Also wer da Interesse hat, der muss einfach nur auf die jeweiligen Seiten in GitHub gehen, und da steht dann drin, wer wie gewählt wird, und das sind eigentlich immer so 2-Jahres-Terms. Genau, in Kubernetes Steering ist es auch alle 2 Jahre. Genau, auch alle 2 Jahre, und da gibt es eine maximale Zeit, wie du quasi da sein darfst. Also das ist dann begrenzt in der Länge. Sowas wie Bundeskanzler. Ne? Bundeskanzler kann es ja auch nicht ewig sein.
Aber tatsächlich muss man sagen, es gab schon viele Bewerber auf den Sitz im Governing Board, ne? Also beziehungsweise Anwärter kann man es ja eigentlich nennen. Wir als Silbermember selber in der CNCF haben natürlich da auch mit abgestimmt, und da gibt es eine ellenlange Liste. Ich glaube, es waren insgesamt so knapp 39 bis 40 Leute, die sich da, sag ich mal, in die finale Runde gekommen sind. Und jeder bewirbt sich da so ein bisschen mit einem Text, was man denn so macht und was man denn so, für welche Werte man dort steht. Ja, und letztlich muss man sagen, dass das Governing Board auch sehr stark besetzt ist, eben von den großen Unternehmen, die eben in der CNCF agieren, also sprich Red Hat zum Beispiel, Google, Microsoft entsprechend, die haben viele von diesen großen Chairs inne und sind auch unterwegs. Deswegen ist es auch schön zu sehen, dass auch mal die Kurmatik da entsprechend vertreten ist mit euch. Und genau, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache.
Ja, europäische Firmen.
Genau,
ne? Eben. Das ist ja auch das Wichtige, ne? Dass wir halt so ein bisschen nicht nur USA-Fokus sind, sondern da auch mehr Leute aus Europa und APEC mit reinkriegen. Wobei APEC ist immer noch relativ dünn besetzt, aber es wird besser, also muss man sagen.
Da sind wir auch eigentlich schon so eigentlich im Kern von unserem Thema angekommen, weil wir wollen heute mit dir natürlich vor allem über Open Source sprechen. Und vor allem auch Open Source vor dem aktuellen Hintergrund. Würdest du sagen, gerade aus deinem Blick auf die CNCF, dass sich da so ein Shift abzeichnet hin zum Thema oder hin zu weg von diesem US-amerikanischen Zentrismus, von Open Source Kultur hin zu europäischen oder eben anderen Ländern, die da entsprechend mitwirken können und das entwickeln? Oder wie siehst du das aus der intrinsischen Sicht?
Also schön wär's. Also was man auf jeden Fall sieht, ne, es gibt ja auch die Cloud Native Foundation Europe, es gibt jetzt diese, das haben sie in London angekündigt, die neue Foundation.
Neonephos.
Genau, Neonephos ist ja auch als neue Foundation quasi noch mit reingekommen, die eher europazentriert ist. Also man sieht schon, dass es da mittlerweile so Tendenzen gibt, in diese Welt mit einzusteigen. Man sieht auch, dass große Firmen sich eher rausziehen, was Contributions angeht. Mhm. Also, ne, wir haben letztes Jahr, also jedes Jahr, vielleicht als Kontext, jedes Jahr wird einmal im Jahr Kubernetes bereinigt. Also die Kubernetes-Org wird bereinigt, da fliegen alle Personen raus, die ein Jahr lang keine Contribution gemacht haben. Mhm. Also eine Contribution ist im Endeffekt tatsächlich schon, du machst einen Kommentar auf dem Issue, ist eine Contribution.
Okay.
Also das wird dahin schon gecountet. Und wir sind letztes Jahr von 2400 Org-Membern, also konstanten Contributern, auf 1600 gefallen oder 1400 gefallen. Jetzt sind nochmal, dann sind nochmal 200 neue dazugekommen über das Jahr. Und ich glaube, so der erste, also das passiert jetzt wieder, also wir werden jetzt tatsächlich jetzt demnächst wieder bereinigen. Da haben wir gestern drüber gesprochen im Meeting. Und es werden wahrscheinlich wieder 800 Leute rausfallen. Das heißt, wir fallen dann auf knapp 1000 Contributor, vielleicht sogar unter 1000 Contributor runter für Kubernetes, was natürlich sehr, sehr tragisch ist, wenn man sich das Projekt anschaut, weil die Anzahl der Commits ist gleich geblieben. Das heißt, weniger Leute haben genauso viel Arbeit geleistet. Und ich glaube, das ist halt auch so ein wichtiges Thema, das man ansprechen muss, ist, wenn Europa da, ich sag mal, mit reinsteppen will in dieses ganze, in diesen ganzen Tanz und da auch Verantwortung übernehmen will, dann muss halt da auch was passieren in Sachen ja, Contributions zu Open Source und Commitment zu Open Source. Vor allen Dingen, weil ja auch die EU sagt hier von wegen, ja, Open Source ist wichtig, Open Source ist gut, dann muss da halt auch was passieren.
Was würdest du sagen, müsste deswegen passieren? Also hast du vielleicht so aus deiner eigenen Erfahrung Ideen, woran es liegen könnte oder wie, was man fördern könnte, eben damit da eben mehr passiert in die Richtung und Europa eben da tatsächlich mehr contributen kann?
Also, ich meine, das Gute ist, Europa tut ja indirekt was dafür, indem sie komische Gesetze verabschiedet.
Oder dagegen, das weiß man jetzt gar nicht so richtig. Ja.
Ja, aber ich, da wollten wir dann eh später noch drüber reden. Also der CIA finde ich so aus Open Source, also mit dem Open Source Hut auf ist der CIA gar nicht mal so blöd. Da gehen wir dann glaube ich später noch drauf ein. Und generell finde ich halt einfach, dass ja einfach die Hersteller, vor allen Dingen wenn sie einen Sitz in Europa haben, ich meine, sie verdienen Geld mit der Open Source Software. Ich glaube, wir haben jetzt 230 CNCF-Projekte. Wir haben Projekte, die sind echt nicht so gut besetzt. Mhm. Ne? Also da es gibt auch noch ein paar Projekte, die sind Single-Vendor. Mhm. Und was mit Single-Vendor-Projekten passieren kann, haben wir auch vor kurzem gesehen. Also da muss halt einfach mehr Commitment kommen. Und ich weiß zum Beispiel, dass ein Kunde von uns, oder nicht bloß ein Kunde, sondern mehrere Kunden sind mittlerweile zu uns rangetreten und haben gesagt, hey, ihr macht doch so viel in Open Source, könnt ihr uns nicht irgendwie mal so an die Hand nehmen und uns so ein bisschen helfen, wie wir in dieser Open Source Welt Fuß zu fassen? Weil ich gebe zu, Fuß fassen in Open Source ist nicht trivial. Du brauchst im Endeffekt auch das Commitment von deinen Angestellten. Also wenn du denen sagst, hey, du darfst Open Source contributen, dann ist das halt auch eine Aufgabe. Das ist auch Vertrauen braucht Zeit, ne? Also du, also nur weil du jetzt sagst, hey, ich contribute jetzt zu Kubernetes, kriegst du halt nicht sofort Keys to the Castle. Mhm. Das braucht halt Zeit, bis du da irgendwie an die Position kommst. Und halt Engagement. Und naja, wenn du halt einen normalen Angestellten hast, dem ist das vielleicht nicht so wichtig. Du brauchst halt vielleicht dann schon eher die Leute, die da wirklich auch Bock drauf haben und da also ein persönliches Interesse mit dran haben. Aber es sollte natürlich auch vom Arbeitgeber incentiviert werden. Genau.
So sehe ich es eigentlich auch im Umkehrschluss häufig. Also das hatte ich jetzt zumindest in meiner Vergangenheit, gab es dann halt eine Contribution Policy, die es halt untersagt hat zu contributen. Ne? Also weil es halt im Grunde halt Arbeitszeit ist, die du dann halt dafür investierst, in Projekte dann halt reinzupacken.
Wo das du ist, halt Geld
ist, mit glaube ich, verdienst. Es geht von beiden Seiten. Das ist halt der Punkt. Ja, das ist halt, also da ist eine gewisse Verantwortung da. Sowas nährt sich nicht von selbst. Das ist ganz klar. Sicherlich gibt es viele Leute, die zu viel Freizeit haben oder zumindest halt viel Spaß haben, ihre Freizeit damit zu verbringen, an Projekten zu contributen. Aber das ist ja eine Sache, die hält sich nicht. Ne? Also Fakt ist, jeder hat mal dann irgendwann mal schwere Tage und es ist halt gut, wenn es dann halt als Teil des Daily Businesses dann halt auch ist, dann halt die Open Source Projekte dann zu pflegen, die dann halt auch relevant sind für das Unternehmen. Das ist, sehe ich genauso, ja.
Genau, aber dann ist ja genau der Punkt, man könnte sagen, es muss auch irgendwie so ein bisschen ein kultureller Wandel her. Ja, ich glaube, ihr bei der Comatik seid da schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Ihr contributet ja auch viel und ihr seid ja auch praktisch so unterwegs, dass ein paar von euren entsprechenden Abhängigkeiten Open Source gestellt worden sind und so weiter und so fort. Aber um das herauszuarbeiten, wir profitieren alle davon. Letztlich muss man dann auch irgendwas wieder zurückgeben und man kann entsprechend auch dann die Projekte weiterführen. Ja.
Ja. Jetzt hattest du gesagt, dass das Thema, also ich würde jetzt vielleicht aus diesem Ding vielleicht tatsächlich mal die Seiten wechseln und das Souveränität und solche Sachen hatten wir jetzt so rumschweben im Raume. Europa versucht sich stark zu machen natürlich und versucht sich dann halt im Open-Source-Bereich auch stark zu machen. Du hattest den Cyber Resilience Act, glaube ich, angesprochen und hast gesagt, dass es ja eigentlich ja ganz gut ist für die Open-Source-Welt. Gut, ich habe das Ding nicht gelesen, muss ich zugeben. Warum? Das würde mich jetzt mal interessieren.
Genau, also vielleicht irgendwie so ein TLDR über was ist eigentlich der Cyber Resilience Act. Cyber Resilience Act wurde am 15. September 2022 bei der Europäischen Kommission Proposed wurde approved bei vom Parlament am 12. März 2024 und adopted, also wohl adoptiert vom European Council, das ist der Rat, am 10. Oktober 2024 und ist in Kraft getreten, das ist ganz wichtig, ist in Kraft getreten am 10. Dezember 2024. Also der CRA ist schon in Kraft. Das CRA generell ist im Endeffekt eine Expertengruppe hat das aufgesetzt und da waren auch Leute von der Open-Source-Welt mit dabei, also ganz viel auch von der Linux Foundation, ganz viel auch von der OpenSSF, ne, waren da mit dabei und das ist sozusagen der erste, ja, die erste Regulierung für Open-Source-Modelle und Open-Source-Stewardess, die es in der Art und Weise gibt. Die Main Obligations, also die Hauptsachen, die man machen muss, muss man fertig haben bis zum 11. Dezember 2027. Und die Vulnerability Reporting Pflicht ist in Effekt ab Q3 2026. Also da müssen dann eben Firmen da dran reingehen. Warum wurde das Ganze gemacht? Im Endeffekt geht es sozusagen um Produkte mit digitalen Elementen. Also Produkte, die halt irgendeine Art von digitales Element beinhalten. Ein Grund oder warum das halt gemacht wurde, ist, es gab halt sehr viele Hardware und Software, also vor allen Dingen aber Hardware, die in den europäischen Handelsraum gekommen ist, die halt einfach überhaupt nicht überwacht gewesen ist oder wo halt Security-Lücken und ne, das war halt einfach, da ist halt einfach Zeug auf den europäischen Markt gekommen und da war halt auch Spyware und hast du nicht gesehen mit drin. Ne, also alles, was man da so über die bekannten Portale da kaufen konnte und das musste, also sollte halt irgendwie dass da irgendjemand responsible für oder dass da irgendjemand die Verantwortung übernehmen kann. Ne? Das war so die Idee. Es gibt im Endeffekt zwei verschiedene Rollen. Die größten Aufgaben fallen tatsächlich auf die Hersteller. Und das ist auch dieser große, wichtige Punkt. Das heißt, die sind verantwortlich für die Compliance von den Produkten. Außerdem sind sie dazu verpflichtet, dass sie eine Due Diligence machen müssen für alle Open-Source-Komponenten. Das heißt, die sind auch für die liable, für also haftbar für alles, was Security-Sachen angeht, für den Lifecycle von einem Produkt. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil das verschiebt nämlich die Hauptresponsibility, was es angeht an Software, weg von der Open-Source-Community hin zu den Herstellern. Ja. Und wenn ich als Hersteller irgendwas in Open-Source benutze und das quasi konformant haben möchte, muss ich auch dafür sorgen, dass ich dazu was beitrage, weil sonst kann ich nur das wiedergeben, was das Projekt mir sagt. Und naja, streng genommen, wenn da jetzt irgendwas nicht passt, dann fällt mir das halt im Zweifel auf die Füße. Für die Open Source Stewards ist das eher, ne, also wenn du jetzt, also Open Source Stewards, das wird dann wahrscheinlich runtergebrochen werden auf ja die Foundations, ne, weil das sind ja die Stewards im Endeffekt von den Open Source Softwaren. Die haben ein freiwilliges Vulnerability Reporting, also das ist nicht mal, also klar, da wird irgendwas kommen. Also da sind wir auch tatsächlich dran. Also ich habe da auch ein aktuelles Projekt dazu, wo es so um eine Software Bill of Materials geht, Vulnerability Scan und so weiter und so fort für Open Source Projekte. Aber das ist nicht erstmal per se nicht deren Aufgabe. Klar, die ganzen Hersteller sind in den Gremien mit drin. Die wollen das natürlich irgendwie zentral machen, weil du willst ja nicht für jedes Open Source Projekt das selber tun. Deswegen willst du das natürlich irgendwie zentral gemanagt haben. Aber prinzipiell ist es halt das Wichtige, was man sagen muss. Erstmal wird die Verantwortung rübergeschoben auf die Hersteller. Und das ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Entwicklung.
Ja. Nun ist es, Ich stelle mir jetzt, also das ist natürlich eine sehr gute Entwicklung, weil du dann halt schlicht und ergreifend erstmal die Verantwortung da hast, wo sie hingehört. Das kann das Thema wieder natürlich in Gange setzen, weil natürlich dann halt zwangsläufig mehr contributed werden muss, weil die Projekte sauber gezogen und sauber gehalten werden müssen in dem Zuge. Letzten Endes gibt es ja trotzdem natürlich gewisse Anforderungen und eine Frage, die ich mir nie beantwortet habe. Es gibt natürlich europäische oder staatliche Wünsche, mir fällt das Wort nicht ein, das ist verrückt, aber
Anforderungen.
Danke. Ja, Anforderungen. Dass natürlich solche Projekte dennoch funktionieren und gut. Gibt's da Fördergelder? Also gibt's da irgendwelche Fördergelder, europäische Fördergelder, deutsche Fördergelder, die in solche Projekte? Es gibt ja Fördergelder, sowas gibt's ja. Es gibt ja Töpfe, die irgendwo reinfließen, in die Forschung zum Beispiel. Und hier sind wir natürlich auch in einem Aspekt, der Entwicklung halt mit sich bringt und Open Source Projekte sind halt. Ja, die brauchen halt in irgendeiner Weise halt irgendwie ihre Leute, ihre Zahlmänner, ne, die dann halt die Dinger dann halt auch vorwärts treiben können und auch zu einer Reife führen können, wo sie dann halt solchen Kriterien dann auch standhalten.
Also es gibt den Serenity Tech Fonds irgendwie in Deutschland, der soll Open Source Projekte stärken. Ich weiß tatsächlich nicht, wo da wie Geld hinfließt, kann ich dir tatsächlich nicht sagen, weil das, keine Ahnung. Also ich bin auch hergegangen und habe mir den Koalitionsvertrag durchgelesen. Also zumindest ist der Teil, der mich interessiert. Weil ganz ehrlich, den Rententeil brauche ich mir nicht durchlesen, das wird nicht passieren. ich habe mir den Koalitionsvertrag durchgelesen, was halt das geht, und da steht ja quasi direkt auf der ersten Seite, ja, wir werden hier, Deutschland wird AI-Nation, Deutschland wird AI-First-Approach fahren. Ihnen ist ja dann auch relativ schnell aufgefallen, dass die Regularien zu künstlicher Intelligenz in der EU vielleicht ein bisschen zu strikt gewesen sind und das alles so in der Praxis nicht umsetzbar ist. Da bin ich mal gespannt, in welche Richtung das gehen wird. Aber ich denke, dass da halt auch Teile vom Bundeshaushalt dann nochmal dafür frei werden. Ne? Also es macht ja auch definitiv Sinn. Vor allen Dingen, wenn man das Ganze aufsetzt, weil vielleicht, um da nochmal kurz einzusteigen in dieses CRA. Wir müssen nochmal festhalten, jeder Hersteller, der ein digitales Produkt veräußert in irgendeiner Art und Weise, und die EU veräußert ja auch digitale Produkte in irgendeiner Art und Weise, muss diese OSS Supply Chain bereitstellen. Das heißt, theoretisch muss sich die EU selber an das CRA halten.
Ja.
Und dafür sorgen. Ne? Und das ist ja diese Krux an der ganzen Geschichte. Ne? Das ist ja also jeder ist im Endeffekt dafür verantwortlich, und ich glaube nicht, dass dafür Kapazitäten auf EU- oder auf Bundeslevel da sind, um das alles zu maintainen. Und du würdest es ja auch doppelt und dreifach maintainen. Mhm. Und ich glaube, da ist halt tatsächlich, da wird halt das dann vielleicht doch wieder an die Foundations gehen, aber vielleicht gibt es dann halt auch mal ein bisschen Kohle für die Foundations oder dass man da halt einfach das zentralisiert quasi bauen kann, weil wir brauchen nicht alle fünfmal das Gleiche machen.
Ja.
Im Endeffekt.
Ja. Letzten Endes ist das natürlich auch so für und wider. Also hätte ich jetzt den nächsten Sprung. Wir hatten jetzt die letzten Tage oder die letzten Wochen halt darüber berichtet, was es bedeutet, wenn natürlich Fördergelder irgendwo hingehen und diese Fördergelder irgendwann mal ausbleiben. Ne? Also das ist ja immer so ein Für und Wider. Eigentlich müssen solche Sachen gepusht werden, und das ist eine globale Thematik, oder beziehungsweise bezieht sich das auf die Region, die sich zusammengehörig fühlt, wie zum Beispiel Europa, die Staaten oder halt der asiatische Raum. Da ist es dann, das ist halt so ein Für und Wider. Jetzt in den Staaten haben wir es mitgekriegt, Mitre, das ist das Thema mit der CVEDB. Was das bedeuten könnte, ist halt natürlich auch schwierig, nicht nur für Europa, ne, im Allgemeinen natürlich für die IT-Welt, weil letzten Endes keine CVE-Datenbank, das ist dann natürlich dann schon halt ein Problem. Ne? Also das bedeutet, wir hätten Produkte, die nicht mehr irgendwo zugreifen können, beziehungsweise auch selber nicht mehr die Möglichkeit, das in irgendeiner Weise zentral zu verlegen, was natürlich ein bisschen hart gesagt ist. Ich denke, da hat sich schnell was gefunden, aber dennoch, ja.
Ich fand es ein bisschen schade, ehrlicherweise, dass dann doch irgendwie so schnell das Geld dann doch wieder locker gemacht wurde für die CVE-Datenbank. Weil das wäre, also eigentlich wäre das der Punkt gewesen, wo man sagen könnte, jetzt gehen Europa her und also es ist ja passiert, ja. Ne? Also es war, die CVE hat ja an dem Tag eine Stiftung gegründet oder einen unabhängigen Body gegründet und den hätte man ja wiederum fördern können. Ne? Da hätten ja dann einfach sich mehrere Länder auf dieser Welt dann da quasi mit reindocken können, um das irgendwie zu fördern. Klar, das ist nicht passiert, weil die ganze IT-Welt lebt von CVE, also von der CVE-Datenbank, um einfach Security Leaks zu managen. Und ja, es gibt Alternativen, ja, es gibt eine Alternative in Europa, aber seien wir ehrlich, nobody cares.
Also du meinst an dieser Stelle das von der INISA bereitgestellte Schwachstellenportal und ja. Mit der Förderung, es gab ja eine CVE-Stiftung und dieses GCVE, also das Global CVE Allocation System, das meintest du gerade, was halt eben ja. Im Gegensatz zu diesem US- bzw. MITRE-zentrierten Ansatz entsprechend das dezentral und global zur Verfügung stellen wollte. Ne? Und das hätte man entsprechend fördern können, ja. Aber hat man dann entsprechend nicht gemacht.
Ja, müde Mühlen malen langsam. Also ja. Man hätte halt einfach an dem Tag hergehen müssen und sagen müssen als EU, wir fördern das Global und setzen auf eine internationale Lösung und machen nicht wieder unser Eigenbräu.
Naja, was jetzt wahrscheinlich letztendlich passieren wird, ist, soweit ich das weiß, hat MITRE und die CISA, die Förderung für die CVE, für das CVE-Portal entsprechend um 11 Monate verlängert. Und dann wird es ja im nächsten Jahr wieder so passieren, dass es zu diesem Knackspunkt kommt. Und die Frage ist, haben wir dann daraus gelernt und wird es dann entsprechend dazu kommen, dass man sagt, okay, hey, wir können uns jetzt nicht mehr darauf verlassen, dass das passiert oder dass es halt auch persistent bleibt und wir bauen jetzt einfach unsere eigene Sache, die halt eben nicht davon abhängig ist oder so einen singulären Zentrismus hat und Mechanismus hat und bauen das eben dezentral auf. Ich würde sagen, nein.
Ich auch.
Also da bin ich auch sehr optimistisch, dass es nein ist. Also,
ja. ich würde da jetzt einen Kasten Spezi drauf wetten.
Ja. Finde ich gut. Ah, ja. Aber wir brauchen noch jemanden, der dagegen setzt. Volkmar, wie sieht's bei dir aus?
Ich bin da genauso. Also gut, mein Glaube an die Welt, also ich bin Optimist durch und durch, aber mein Glaube an die Welt ist verloren. Und bei solchen Sachen, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das genau so kommt, wie wir es erwarten. Und wir im Nachhinein, ich bin kein Mensch, der gerne sagt, ich habe es euch ja gesagt, aber ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier dann in 11, 12 Monaten sitzen und dann tatsächlich sagen, wir haben es euch doch gesagt.
Ja, aber letztlich wirft das auch nochmal ein Bild auf diese komplette Branche. Ja, es ist sehr schwerfällig, fundamentale Dinge zu ändern. Natürlich, die sind tief irgendwo drin und man will sich auch darauf verlassen, man will das eigentlich gar nicht anfassen. Aber letztlich haben wir das ja auch bei anderen größeren Umbrüchen in den letzten Jahren gesehen. Solche Veränderungen gehen nicht von heute auf morgen.
Nee, das stimmt. Gerade bei solchen dynamischen Systemen ja. Auch nicht. Ne? Also das ist halt, einerseits muss es natürlich betreut, aber andererseits auch genutzt werden. Das sind ja. So die zwei Sachen, die halt eine Rolle spielen. Und ja, für mich, Mario, du wolltest was sagen, entschuldige.
Alles gut. Um Sachen, die langsam malen, aber dann passieren können. Random fact on the side. .io, Top-Level-Domain. Mhm. Ist gerade dabei, dass es tatsächlich weggehen könnte, also dass die wegfallen könnte, weil British Indian Ocean Territory, für das die IO-Domain steht, die haben sich ja quasi wieder bekannt, dass das Vereinigte Königreich die Souveränität aufgibt von den Inseln und die Inseln gehen an Mauritius über und das heißt, theoretisch könnte die IO-Domain weggehen, was natürlich ein Problem ist, weil zum Beispiel in Kubernetes jede API auf .io endet. Also nicht bloß die Webseite, sondern tatsächlich die API-Objekte.
Ja. Du, das geht das doch. Es gibt Unternehmen, die haben IO in ihrem Namen. Was sollen die denn da noch machen? Ja, das ist schon, ja. Aber auch sowas, also ich glaube, ja gut, das ist natürlich, das wäre ein hartes Ding. Aber weiß ich nicht, ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, aber ja.
5 Jahre. Deadline ist 5 Jahre. Wenn sie in 5 Jahren noch da ist, dann schauen wir mal.
Okay.
Aber das war nur so ein kurzer Seitenausstecher. Gut. Was natürlich ganz, ganz spannend auch ist, ist, wenn man dieses ganze Governance-Thema anschaut, ne, das hatten wir ja vorhin, wir hatten ja kurz auch über Single-Company Open-Source-Projekte gesprochen.
Genau, also letztlich, du hattest ja auch beschrieben gehabt, so ein Beispiel gibt es ja öfters auch in den Projekten, die eben innerhalb der CNCF liegen, beziehungsweise der CNCF gesponsert worden sind, wo dann eben das Open-Source-Projekte sind, die zwar Open-Source stehen und wo theoretisch jeder contributen kann, aber über 90% der Contributions eben noch von dem eigentlichen Donor, also dem Sponsor kommen, der das entsprechend der CNCF übergeben hat. Ne? Wie jetzt beispielsweise, du hattest eben kurz darauf referiert, Synedia das eben mit Nuts.io gemacht hat, wo auch, glaube ich, das Kern eines der Kernargumente waren, bevor die ein Settlement erreicht haben, dass entsprechend über 90% der Contributoren immer noch von Synedia kommen oder entsprechend der Contributions von Synedia kommen, was dann letztendlich auch wiederum zu spannenden Nebeneffekten geführt hat, weil dort eben sich die Contributoren wohl zusammengesetzt haben und einstimmig ein Dokument ausgearbeitet haben, dass doch bitte das entsprechende Projekt dem eigentlichen Hersteller zurückzugeben ist, was das Ganze nochmal so ein bisschen absurder gestaltet hat, aus einer Beobachtungsperspektive auf jeden Fall.
Ja, vor allen Dingen, weil die Person, die das abgegeben hat, war der CEO.
Ja, genau.
Ja, stimmt. Ja. Und der CEO hat natürlich ein aber das ist halt...
du meinst, er ist befangen gewesen. Also, unter Umständen.
Ich glaube schon. Aber das ist genau so ein Thema, ne? Das hat auch... Das Witzige ist, ich glaube, das hat höhere Wellen geschlagen, als es im Endeffekt war, weil es ist relativ easy, ne? Dass ein Projekt untersteht der CNCF. Die Übersicht über die Oversight über die Projekte hat das TOC. Das heißt, alle Rechte sind auf Seiten der CNCF.
Also Technical Oversight Committee meinst du?
Genau, Technical Oversight Committee. Das heißt, prinzipiell, also eigentlich gab es da überhaupt keine Frage. Ne? Es gab ja auch Projekte, wo Ähnliches gemacht wurde, indem einfach einen Fork gemacht wurde und dann halt der Fork als Commercial Aspekt mitgenommen wurde. Also zum Beispiel, was mir da einfällt, ist Cortex. Und Cortex wurde ja von einem anderen Hersteller, also auch von einem Vendor einfach geforkt und ist dann Mimir geworden. Ne? Also ja, der genau. Grafana Mimir ist ja sozusagen einfach der Commercial Aspekt von Cortex. Und das hat ja auch funktioniert. Und ich meine, das wäre, das hätte jetzt Synedia einfach direkt machen können. Die hätten von Anfang an hergehen können und sagen können, okay, wir wollen halt damit Geld verdienen, ist ja auch ihr Recht, ne? Also, ne, mehr andere Features, whatever, ist ja alles gut und schön. Sie machen den Fork, das Fork hat halt slightly andere Features mit drin und sie verkaufen den Fork. Damit wäre das ganze Thema erledigt gewesen. Weil die Namensrechte und die Projektrechte liegen halt einfach leider bei der CNCF.
Und das war ja nicht,
genau, das war ja eben nicht der Fall. Weil da gab es ja diesen, wir sprechen, ich glaube, das ist das dritte Mal im Podcast darüber, aber es gab ja eben genau diesen Rechtsstreit mit diesem Baseball-Team oder sowas, weswegen erst nur die GitHub-Organisation und entsprechend die Domain übertragen worden sind. Es gab eine Abmachung, dass die Namensrechte übertragen wurden und die Markenrechte, aber das ist nie passiert. Und so hat ja auch Synedia, sag ich mal, argumentiert, dass sie sagen, hey, ihr habt ja gar kein Recht daran, liegt ja bei uns.
Ich glaube, ja, wobei das aber in den Übertragungsrechten mit drin steht, dass alle Rechte dazu übertragen werden müssen, selbst wenn es dazu noch einen offenen Rechtsstreit gibt. Das heißt, dadurch, dass ich glaube, dieser Rechtsstreit beigelegt wurde mittlerweile, ist einfach nur Synedia ihren Pflichten nicht nachgekommen.
Genau. Also den Verpflichtungen, die das entsprechend mit sich bringt, ein Artefakt der CNCF zu sponsern. So. Und letztlich ist es auch, glaube ich, das der Grund gewesen, warum dann da recht schnell, nachdem das öffentlich geworden ist, eine Einigung erzielt hat. Aber ich glaube, um nochmal zurückzukommen, weil du gesagt hast, man hätte einfach einen Fork machen können, wenn man sich beispielsweise mal die Nutzer von oder die nutzenden Firmen von Synet oder Nets.io anguckt, dann sieht man, da ist zum Beispiel Boeing mit dabei, da ist auch die Wasm Cloud mit dabei und so weiter und so fort. Also es sind schon größere, auch bekanntere Unternehmen und ich glaube, es ging vor allem darum, keine Konkurrenz auf dem Gebiet zu haben, was natürlich mit dem Open-Source-Projekt hast. Ja, es ging einfach darum, das bestehende Produkt zu nehmen, das unter eine Business-Lizenz zu stellen und zu sagen, so, wenn ihr jetzt irgendwas haben wollt und ihr seid größere Anwender, das ist bei euch eben kritische Infrastruktur, dann müsst ihr jetzt zahlen. Und ich glaube, darum ging es primär.
Das ist halt so ein bisschen, was die Philosophie von Open Source und der ganzen Thematik dann halt natürlich untergräbt, ne? Also zu sagen, ja gut, okay, wir lassen es anwachsen und irgendwann mal an den Punkt zu sagen, ja komm, jetzt wollen wir aber nicht mehr, dass ihr das frei benutzt, wir wollen jetzt, dass das dann halt kostenpflichtig ist. Ja. Das ist halt, da kann man halt sehr froh sein, dass es halt solche Foundations gibt, die dann die Hand drüber haben und das mit solchen Themen auch umzugehen wissen, weil das ist natürlich ein Ding, weil sonst hätten wir eine tägliche Unsicherheit in der Nutzung von Open Source, ähnlich wie wir mit Fördergeldern.
Genau. Und ich sehe halt auch das Thema, ne? Also du musst halt auch einfach, also wenn die CNCF da jetzt klein beigegeben hätte, was hätten das für ein Governance-Licht auf die CNCF geworfen?
Ja. Also das wäre halt ein Präzedenzfall gewesen, der halt dazu geführt hätte, dass Open Source halt tatsächlich ad hoc wahrscheinlich an Ansehen verloren hätte, weil das
ja. Genau, eben. Worst-Case-Szenario, was jetzt passieren könnte, ist, ne, NATS, also Synadia macht sein eigenes NATS-Ding, es gibt keine Maintainer mehr für NATS und NATS wird archiviert. Hat zwar vielleicht niemand was gewonnen, aber rein aus Governance-Sicht immer noch okay. Das Gute ist, dass natürlich die CNCF jetzt auch Möglichkeiten hat, einfach andere Maintainer in dieses Projekt mit reinzukriegen. Ne? Also dadurch, dass halt das Technical Oversight Committee, deswegen gibt es da auch ein Issue. Das ist ein, den könnt ihr dann wahrscheinlich einfach verlinken, für Leute, die interessiert sind. das ist ein Health-Issue im Technical Oversight Committee. Das ist ein Health-Check. Ja. Ne? Da wird also quasi das Technical Oversight Committee gefragt, dass ein Health-Check passieren soll. Und da ist auch ganz viel Diskussion, also am besten empfehle ich da Popcorn und ein Kaltgetränk, wenn man sich das durchlesen möchte.
Gibt es viele bissige Stimmen auf jeden Fall dazu, vor allem als es noch keine Einigung gab.
Genau, aber im Endeffekt ist das halt wichtig, weil jetzt kann halt einfach das CNCF da einfach weitere Punkte, also weitere Schritte einleiten. Und ich meine, wie gut sowas ist, um Projekte Open Source aus Open Source wieder rauszunehmen, haben wir ja gesehen bei zum Beispiel Terraform. Oder bei selbst bei Elasticsearch. Und Elasticsearch hat dieses Jahr eine 360-Grad-Wendung gemacht. Elastic ist ja jetzt wieder Open Source geworden. Nee, Redis ist wieder Open Source gemacht. Entschuldigung. Ja. Redis hat das gleiche Thema gehabt. Redis war wurde Closed Source und ist jetzt wieder Open Source geworden. Und ich habe irgendwo ein Interview gelesen, das war die dümmste Entscheidung, das Closed Source zu machen, weil uns das einfach wirklich als Firma geschadet hat. Also das kam von den Leuten, die halt quasi die Rechte an Redis, also ne, die das dann Closed Source gemacht haben.
Elastic ist, glaube ich, noch mal ein bisschen komplizierter, die Geschichte.
Genau, da gab es ja auch dann mit OpenSearch entsprechend einen Fork zu und so weiter. Letztendlich, oder ne, also OpenBAO oder OpenTofu auch bei HashiCorp, letztlich muss man sagen, dennoch ist es so, dass das Vertrauen da einmal gebrochen worden ist. Und man kann jetzt nicht sagen, dass das eine Lektion ist, die einmal jetzt gemacht worden ist oder ein Fehler, der einmal jetzt gemacht worden ist. Und die Lektionen haben jetzt restlos alle Vendoren gelernt oder entsprechend Entwickler, entwickelnden Firmen gelernt oder sowas. Sondern ich denke, das wird immer wieder passieren, dass man denkt, okay, wir haben jetzt ein super Projekt, das läuft gut, das nutzen viele, das ist vielleicht sogar Industriestandard geworden oder sowas, jetzt möchte ich damit Knete verdienen, jetzt passiert das Gleiche. Letztlich denke ich, dass es häufiger noch vorkommen wird. Man kann nur hoffen, dass es halt eben bei den Sachen, die wirklich essentiell und wichtig sind, eben nicht passieren. Und darum ist es umso wichtiger, dass, du hattest eben schon gesagt, die CNCF da entsprechend sich nicht hat unterkriegen lassen und entsprechend auch stark kommuniziert hat, um eben das zumindest das Vertrauen in die CNCF aufrechtzuerhalten. Weil gerade wenn man halt einen unabhängigen Korpus hat, der entsprechend keine wirtschaftlichen Interessen daran hat, diese Produkte weiterzuführen, wie es eben bei Kubernetes der Fall ist und der CNCF, ist das nochmal wesentlich wichtiger, auch für die Verlässlichkeit und die Zukunftssicherheit des Produktes. Ich glaube, Kubernetes hätte jetzt nicht so groß sein 10-Jähriges gefeiert, wenn es eben nicht bei der CNCF liegen würde und entsprechend da auch weiterentwickelt wird von allen möglichen Seiten.
Ja. Und um da vielleicht auch noch was dazu zu sagen, ist ganz wichtig, es werden ja auch schon Schritte unternommen, dass sowas tatsächlich nicht so häufig passiert. Weil bei NATS war das Problem Single Vendor hauptsächlich deswegen, weil NATS halt schon ein sehr, sehr altes Projekt ist, also was schon sehr lange in der CNCF ist. Neuere Projekte, die in die CNCF kommen, da wird drauf geachtet, das ist auch tatsächlich eine Vorgabe, dass es mehrere Vendoren gibt, die das Ganze sponsern. Also die neuere Projekte fallen gar nicht mehr so sehr in diese Gefahr, dass es nur noch ein Single Vendor ist, weil es eben Regularien dazu gibt, dass es mehrere Company-Sponsoren geben muss, mehrere Maintainer aus verschiedenen Firmen und so weiter und so fort. Klar, wir haben noch alte Projekte, ne, in der CNCF, die da drunter fallen, aber neuere Projekte haben eigentlich das Problem schon fast nicht mehr. Mhm. Also das muss man auch so sagen. Ja. Genau, habt ihr übrigens gesehen, OpenTofu ist jetzt Teil von der CNCF, seit April.
Ach, guck mal, das werden wir zum Beispiel, das können wir auch in die nächste News-Folge einbauen. Nochmal, können wir nochmal drüber sprechen, Volkmar. Auf jeden Fall, ja.
Das ist sehr schön. Guck mal einer an. Ja, gut. Ich weiß nicht. Ich würde tatsächlich, weil der Moritz bestimmt bald in Urlaub möchte, würde ich den Sack so langsam zumachen.
Ich kann noch ein Stündchen mit euch reden. Ich muss noch ein bisschen bügeln gleich und dann.
bügeln. Deine Kaki-Hosen oder keine Ahnung, wie ein Oleum oder.
Ja, genau, mein Pullover und meine Unterhose muss ich bügeln. Und dann,
genau. Dann jetzt los. Ja. Das ist, genau, thematisch haben wir jetzt, glaube ich, alles angerissen, was wir eigentlich anreißen wollten. Es ist immer schön, dich dabei zu haben, Mario, weil du natürlich dann nochmal eine ganz andere Perspektive direkt aus der CNCF hast und da halt noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst. Wenn dir jetzt noch was einfällt, dann lass es gerne nochmal fallen. Genau.
Also ich kann noch Werbung machen. Also wenn ihr als Firma Probleme habt oder noch nicht so ganz verstanden habt, was das CIA ist und was ihr für das CIA tun müsst, ich habe dieses Jahr einen Vortrag zu dem Thema. Mhm. Genau, ich habe eben den Vortrag dieses Jahr zweimal. Der heißt Stop Playing Catch-up, Secure Your Future Before CIA Hits. Da geht es eben genau um dieses Thema, was man da als Firma so tun muss, was da so Requirements sind, wie man vielleicht zusammen mit den Open-Source-Leuten da irgendwie schon mal ein paar Lösungen mitbauen kann. Und man hat ja jetzt gesagt, 3 Jahre Zeit. Fun Fact, wir haben jetzt Mai. Es sind keine 3 Jahre mehr. Den Vortrag halte ich einmal auf dem Cloud Native Summit in München. Mhm. Das ist am Dienstag, den 13. Juli?
Genau, Juni. Ne? Es ist doch relativ...
Juli.
Ach so, okay. Ja.
Und dann habe ich den gleichen Vortrag nochmal auf den Container Days in Hamburg und zwar am 11. September.
Oh ja, das ist aber auf jeden Fall schon zu wissen. Also eigentlich wären wir auch auf den Cloud Native Summit gewesen.
Ach so, ja,
da stimmt, wurden wir eingeladen, aber ich glaube, das hat terminlich nicht ganz funktioniert. Also werden wir auf jeden Fall das nächste Jahr wieder da sein. Aber auf jeden Fall auf den Container Days habe ich dann die Möglichkeit, mir den anzugucken. Und das werde ich auch gerne tun. Spätestens da sehen wir uns auch in Realität wieder, Mario.
Ja.
Also,
ja, du bist auch außer Volke ist wieder im Urlaub, weil ja, Volke ist immer im Urlaub.
Das ist mittlerweile der Running Gag, ja. Wobei es erst das zweite Mal ist, muss man fairerweise sagen. Aber ja, das stimmt. Das ist immer ein bisschen ungünstig. Aber gut, ihr müsst das muss einfach mal woanders hingelegt werden. Genau. So im November oder Oktober, wo einfach keiner Urlaub
November macht. Geht nicht, da ist immer KubeCon North America.
Stimmt, da seid ihr.
Dann macht Oktober, dann könnt ihr euch schön einstimmen. Nein, genau. Ist schon schön, ist ja auch schön, schöne Zeit. Da doch gutes Wetter, ja, und man hat da wirklich eine schöne Zeit. Genau. Kann ich dennoch empfehlen und ich bleibe da nicht weg, weil ich es doof finde, sondern ich finde das Event sogar eigentlich am besten von allen. Von allen überhaupt.
Oh, das sagst du jetzt, weil du nicht hingehst.
Genau.
Ja, nein, also ich finde auch gerade im deutschen Raum so wie eine kleine deutsche KubeCon auf jeden Fall. Deutschsprachige KubeCon mit vielen, vielen spannenden Vorträgen auch. Man sieht da auch immer wieder Leute, die in der CNCF auch unterwegs sind, die da entsprechend ihre Vorträge halten. Ja. Und entsprechend.
Geile Location.
Genau, nochmal, kommt gerne vorbei. Wie gesagt, nicht nur ich werde da sein, sondern auch Mario. Wenn ihr da nochmal Fragen habt, könnt ihr die gerne direkt an Mario stellen im Anschluss an seinen Vortrag. Und
Ich kann auch schon mal spoilern. Also, mein Vortrag ist am letzten Tag der letzte Vortrag.
Also ein Grund mehr, noch bis zum Ende dazu bleiben.
Er müsst bis zum Ende.
Genau, ja, genau. Sehr gut.
Sehr gut. Okay. Gut. Dann haben wir es. Ja, vielen, vielen Dank, Mario. Vielen, vielen Dank, Moritz, dass du hier noch so kurz vor dem Packen auch noch, dass wir das noch irgendwie auf die Reihe gekriegt haben, hier uns nochmal zusammenzusetzen. Das ist auch schön, dass ich dein letzter Termin dann damit bin, hoffe ich doch.
Bist du auch.
Oder wir.
Ja. Ja, ich will jetzt mal Moritz eigentlich fragen, ob er aufsteht, ob man die Badehose sieht, aber...
Ja, nee, ist digital. Ich habe Angst, dass er mit digital meint, dass er die... Oh, das ist tatsächlich... Du hast,
das ist keine Badehose, nein. Das ist eine Anzughose, eine kurze.
Wow, was es alles gibt.
Ja, ich musste ganz tief in die Trickkiste greifen, weil alles andere ist in der Wäsche. Nee, ja.
So ist das.
Ich packe auch nicht viel, weißt du? Ich gehe da einfach nur mit so einem kleinen Köfferchen hin, wo einfach nur meine Zahnbürste drin ist und den Rest lasse ich so auf mich zukommen.
Das ist gut. Also im Zweifelsfall hast du Geld dabei.
Genau.
Handy und Geld brauchst Eben. Du. Weil Eben. Eigentlich ist das Handy ja schon Geld mittlerweile. Das ist genau. Ja, eigentlich brauchst du nur ein Handy dabei haben. Und ein Ladegerät.
Ich freue mich aber auf jeden Fall, euch wiederzusehen in einem Monat oder eben auf den Container Days.
Da freue ich mich auch. Ich freue mich auch auf Fotos, schick Fotos und eine Postkarte, wenn das noch geht. Ich glaube, die meisten Länder außerhalb aus Deutschlands können das gar nicht mehr, Postkarten verschicken. In Dänemark haben sie es jetzt eingestellt.
Ich habe tatsächlich keine Postkarten gesehen, als ich letztes Jahr da war.
Digitale, ne? Aber, Postkarten.
Ja, genau. Aber auf jeden Fall
gibt es nur noch digitalen.
Es gibt Fotos für den Foto, würde ich sagen. Ja,
Foto für den Frodo.
Ja.
Für den Foto ja auch.
Ja, genau, witzig. Guck mal.
Fotos für den Foto.
Das ja. ist halt wieder ein neuer Wortwitz geworden. Aber so. Auf jeden Fall. Ich danke euch auch.
Wenn ihr noch Fragen habt, ich würde jetzt tatsächlich, machen wir ja am Ende immer, ne, solltet ihr noch Fragen zu diesen Themen haben oder vielleicht noch irgendwas Spicyes, wir noch was Spicyes zum Thema Souveränität und Government. Themen im Open-Source-Kontext haben, Mensch, dann schreibt doch gerne an podcast@sva.de oder so. Wir gehen auch so gerne bei LinkedIn ins Gespräch. So, damit sind wir fertig. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub, Moritz, Mario, wir hören uns und dann
ich wünsche euch viel Erfolg.
Woche noch.
Und bis dann.
Jo. Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Bis dann.
Dankeschön. Tschüss.